Der BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert.
BR Schlagerbrunch heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und einem Gast, der die Schlagerbranche seit langem wie kaum ein anderer prägt. Als Produzent, Labelinhaber, Sänger, Plattenverleger, Manager Stefan Peters steht uns 2 Stunden lang Rede und Antwort. Hallo lieber Stefan.
Hallo Karin, ich freue mich dabei zu sein.
Habe ich jetzt irgendwas vergessen bei meiner Aufzählung? Du tanzt ja schon irgendwie auf allen Hochzeiten.
Das ging jetzt so schnell und es war so viel, das wusste ich gar nicht, dass ich das alles noch mache. Ich glaube, da hast du nichts vergessen.
Super. Dabei ist ja eigentlich dein Pendant, ne? Bei den Schlagerpiloten, der Kevin Marx, der Tänzer in Wirklichkeit.
Ja, und was für ein Tänzer. Also er ist Vize-Europameister im Freestyle damals geworden und kann es immer noch. Er bewegt sich also wie ein Aal. Ich bin da eher der Sack Kartoffeln daneben, weil ich bin eher der, ich sag mal, der Nicht-Tänzer. Ich tanze auch, aber wie es mir halt gelernt haben, ein bisschen Disco-Fox, ne?
Ihr seid ja noch eine relativ junge Truppe, also ist nicht unbedingt an Lebensjahren. Die Schlagerpiloten haben sich erst 2018 gegründet, damals noch zu dritt mit Frank Cordes. Wie habt ihr denn eigentlich damals zusammengefunden?
Das ging so, dass ich einen Anruf bekommen habe von Wilfried Emich, der ja unser Management dann auch gemacht hat. Er möchte gerne so ein neues Projekt machen, so ähnlich wie die Flippers, weil die Flippers haben damals aufgehört. Kann man denn nicht irgendwas fortführen im Sinne des deutschen Schlagers, so wie es ähnlich die Flippers gemacht haben? Die haben ein riesen Loch hinterlassen, hat er gemeint, und es wäre doch schön, wenn es sowas wieder geben würde. Ja, und dann habe ich gesagt zu ihm, pass auf, ich kümmere mich mal darum, ich schreibe mal ein paar Songs, produziere mal was an. Ja, und es sollten dann schon 3 Leute sein und so. Und dann sage ich, okay, ich suche welche. Und dann bin ich auf Empfehlung eben auf den Kevin gekommen. Und der Frank Cordes war damals schon in meinem Label als Künstler. Der war dann auch verfügbar. Nur der dritte Mann hat gefehlt. Ich wollte eigentlich gar nicht.
Ach so?
Nein, es war so ein Projekt, so wie so eine Art Casting-Projekt.
Also ne? Du bist da aus Zufall dann doch noch dazu gestoßen.
Ich habe dann gesagt, okay, solange bis wir jetzt keinen dritten Mann haben, mache ich jetzt erstmal den Platzhalter. Ja, und dann hat es Spaß gemacht und dann ging es auch ratzfatz und es war sehr erfolgreich, das Projekt. Das war ein Rieseneinschlag. Also alle Medien waren ja voll mit Schlagerpiloten und dann war ich praktisch mitgehangen oder wie man so sagt. Ne?
Ja. Warum dann Schlagerpiloten? Ein Flugschein hat ja jetzt keiner von euch, oder?
Nee, wir bereisen ja mit unseren Songs die ganze Welt. Wir singen von Stränden, von Urlaubszielen, von Sehnsüchten, wo man halt sich wohlfühlt, wo die Menschen in Flieger steigen und einfach mal ab die Post zu den Malediven fliegen und einfach die Sorgen vergessen. Und das war unser Motto, das ist eigentlich unser Konzept gewesen. Wir haben gesagt, wir wollen die Menschen glücklich machen, einfach abschalten, mit uns irgendwo in die Ferne reisen, mit unseren Liedern. Und dann sind wir halt draufgekommen, wie kommt man da hin mit dem Flieger? Wer fliegt den Flieger? Der Pilot? Ja, und die Fangemeinde, das ist eben unsere Fluggäste. Wir fliegen den Flieger dann ins Urlaubsziel und dann sind wir die Schlagerpiloten dann mit unserer Musik geworden.
Und so schmucke Uniformen machen ja auch was hier.
Ja, wir hatten ja ursprünglich Lufthansa-Uniformen geplant.
Okay.
Die hatten wir auch schon bestellt und auch angezogen und hatten so einen Promo-Auftritt in der Diskothek in Hessen. Da war es ein bisschen schummrig, das Licht war nicht so gut ausgeleuchtet, wie halt Diskotheken so sind. Und wir haben einen Auftritt gemacht und dann haben wir festgestellt, auf den Fotos waren wir kaum zu sehen, weil es zu dunkel war.
Ah, okay.
Und wir hatten auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wären das so 3 so Sargträger. So. Das war ganz komisch. Da haben wir gesagt, nee, das können wir nicht machen. Also das sieht doof aus. Und dann war die Idee von diesem Top Gun-Film mit Tom Cruise, diese Ausgehuniform der US Navy, das sind ja auch Piloten, Flugzeugträger, Piloten. Das machen wir, das sieht schick aus. Da besorgen wir uns jetzt so Uniformen, haben wir auch gemacht, Originaluniformen. Ich hatte das Glück, dass unser Karnevalsverein in Treuchtlingen, die hatten mal so eine Aufführung gemacht und da hingen noch ein paar Klamotten rum. Da sage ich, kann man die mal ausprobieren? Okay. Und zur Schlagernacht in Weiß haben wir das dann mit den Klamotten ausprobiert und das Echo war überwältigend. Also die Fans haben es gefeiert und wir fühlten uns wohl und dann haben wir uns Originaluniformen bestellt aus USA.
Beeindruckt das die Damenwelt heutzutage noch, so eine schmucke Uniform?
Ja, das ist schwer zu sagen, ich glaube schon. Also wir machen unendlich viele Fotos, die wollen sich alle mit uns ablichten lassen. Ich denke schon, dass das noch ein bisschen was hermacht. Ne?
Was macht eure Musik so erfolgreich? Die Sehnsucht nach fernen Ländern, also Urlaubsträume, hat ja eigentlich jeder. Ne?
Ja, das ist das eine. dann glaube ich auch, dass unsere Musik von uns beiden, wir stehen voll dahinter. Das ist Ehrlichkeit, also die ehrliche Art, mit der Musik umzugehen. Das, was wir auf der Bühne singen, fühlen wir auch. Und es ist kein Klischee, dass wir hier irgendwie den Leuten aufs Auge drücken wollen, sondern das sind wir. Wir sind mit dem Schlager groß geworden, wir leben und lieben den Schlager und wir komponieren und schreiben den auch so und dementsprechend performen wir auch auf der Bühne so. Und das kommt, glaube ich, bei den Menschen an, weil es einfach nicht ein Klischee ist, irgendwie so, huch, ich bin jetzt lustig und huch, ach wie toll und zieh mir jetzt ein buntes Sakko an und mach dann einen Paradiesvogel auf der Bühne, sondern wir stehen zu 100% hinter der Musik, die wir machen und sind da authentisch. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept.
Ja, es ist ja auch eure Musik. Es ist ja nicht irgendwas, was euch aufgedrückt wird. Das Konzept ist klar und die Titel eurer Alben, die sagen ja auch schon einiges. Lass uns fliegen, Santo Domingo, Blue Hawaii, Rio. Aber wie entsteht die Musik? Setzt ihr euch da einfach mal zusammen und überlegt, wo waren wir schon, wo wollen wir denn gern nochmal hin? Wie funktioniert das?
Ja, also die meisten Ideen kommen bei uns, wir sind ja viel auf Tour, wenn wir im Auto sind, viele 100 Kilometer fahren. Und dann fallen uns immer Textzeilen ein oder Orte, wo wir noch nicht besungen haben. So, wir waren ja noch nie in Santo Domingo.
Mhm. Na, ich wollen wir gerne mal hin. New York.
Na, na, aber genau, und dann sprechen wir uns das aufs Handy drauf, so die ersten Ideen. Mhm. Und im Studio sitzen wir dann zusammen mit dem Block und am Klavier und probieren dann aus, welche Harmonien passen und welche Textzeilen. Und dann basteln wir uns die Songs so zusammen.
Aber es muss ja auch immer ein bisschen dieses Lebensgefühl dabei sein, oder? Weil jedes Land hat ja auch ein anderes Lebensgefühl.
Wir waren natürlich schon viel unterwegs, ne, wir beide. Wir haben ja schon die Welt bereist, aber wir können natürlich nicht in jedem Ort gewesen sein, wo wir singen. Mhm. Und können schon die Eindrücke von Spanien oder die Lebensart und so weiter, da können wir schon mitfühlen. Wir haben ja auch in Mallorca viele Auftritte schon gehabt. Ich glaube schon, dass wir das fühlen und wissen, von was wir singen. Ne? Also Barfuß im Sand, das hat jeder schon erlebt.
ja, oder es ist so eine Sehnsucht vielleicht auch, ne? Was man noch nicht erlebt hat, aber wie man sich das mal vorstellt.
Ne? Ja, genau.
Ja. Erster Text, dann die Melodie. Ist das leichter oder umgekehrt?
Es funktioniert beides, in beide Richtungen. Wir haben oftmals schon schöne Melodien, wo wir sagen, okay, da brauchen wir jetzt einen Text. Oder wir haben schöne Zeilen, wo wir dann eine Melodie drauf komponieren. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Also es geht so und so rum.
Und das macht ihr dann gemeinsam? Oder sagst du, ich habe da eine Melodie, hör mal, was könnte man darauf für einen Text machen? Macht
genau.
Ihr das dann zusammen?
Wir machen alles gemeinsam.
Ah, okay. Die Arbeit an den Songs, ist das jetzt mit zwei Personen dann leichter, als ihr noch zu dritt wart?
Definitiv.
Ja.
Definitiv, ja. Also Kevin und ich sind uns sehr einig. Wir fühlen gleich, denken gleich, haben auch den gleichen Lebenslauf. Also er war ja Resident DJ in den größten Diskotheken Deutschlands im Delta Park Duisburg. Das, glaube ich, kennt fast jeder. Das ist eine Diskothek, da passen 7.000, 8.000 Leute rein. Oder ich glaube, den gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber da hat er mehrere davon gehabt. Und der wusste schon, was die Leute brauchen und wie man Leute animiert zum Feiern. Und ich habe das Gleiche als Alleinunterhalter betrieben, 30 Jahre lang, und musste auch die Leute in Stimmung bringen und eine Tanzveranstaltung nach der anderen gespielt. Und so wissen wir beide, was draußen ankommt und wie man Schnüre spannt ins Publikum und die Leute dann ranzieht. Und das schlägt sich beim Komponieren natürlich wieder nieder, weil wir halt Emotionen genauso verpacken können, dass wir wissen, die kommen draußen an. Und ich glaube, die Fans, die wissen das und merken das, wenn wir beide auf der Bühne sind, da braucht es nicht viele Worte, da brennt die Luft, da geht es einfach nach vorne und Stimmung und...
Obwohl ihr ja aus ganz unterschiedlichen Ecken kommt, ne? Du bist Mittelfranke?
Genau, ich bin eher der sture Mittelfranke, wobei wir, das wird uns bloß nachgesagt.
Auch Klischee, oder?
Das ist Klischee, ja. Und Kevin sollte eigentlich der gemütliche Rheinländer sein, der Lustige, ist er ja auch.
Menschen unterhalten, das kann er. Und Musik hat schon als Kind eine große Rolle gespielt. Stefan Peters ist heute zu Gast im BR Schlagerbrunch. Nicht nur Schlagerpilot aus Leidenschaft, auch Unternehmer und Organisator. Und dann schreibt er auch noch für andere Schlagerstars. Aber wie hat das alles angefangen? Ja, woher kam denn diese Liebe zum Schlager? Ganz klar wahrscheinlich aus deinem Elternhaus, oder?
Ja, also angefangen hat es mit Krautbüchsen und Eimern. Da habe ich als 5-Jähriger oder 4-Jähriger schon in der Garage Eimer zusammengestellt und wollte Schlagzeug spielen. Ich habe sogar auf der Krautbüchse habe ich Kieselsteine drauf, damit es scheppert, so wie beim Spielmannssuch, die kleine Trommel und habe da wirklich... Und das haben meine Eltern dann gesehen und meine Oma auch, die haben dann erkannt, da ist Musikalität drin bei dem Jungen, weil mein Papa ist Schlagzeuger. Der hat Schlagzeug gespielt bei den Sorgenbrechern. War damals eine bekannte Band im Kreis Weißenburg und Treuchtlingen in der Umgebung. Meine Mama hat Trompete gespielt, die war im Posaunenchor. Und mein Opa, der war Posaunenchorleiter, hat Tenorhorn gespielt, Noten auch geschrieben für den ganzen Chor. Und ich glaube, da war sehr viel Gen in der Familie schon, das ich dann übernommen habe. Und es wurde dann wahrscheinlich auch dann erkannt von der Familie. Und die Oma hat dann gesagt, den Jungen schicken wir jetzt im Akkordeonunterricht, den kaufen wir ein kleines Akkordeon. Und dann bin ich mit 6, 7 Jahren zum Alfred Remmele nach Langenaltheim, unsere Gemeinde, da gehört der Rehlingen dazu, wo ich wohne. Und da haben wir angefangen mit Akkordeonunterricht. Mhm. Und der Bub hat sich dann entwickelt. Da waren sie alle happy. Und dann kam Trompete dazu, auch beim Herrn Remmele. Und wirklich richtiges Schlagzeug dann.
Ja, also wirklich ein musikalischer Junge. Wurde denn auch schon gesungen im Hause Pößnicker?
Mit dem Singen war es nicht so. Nee, das war eher instrumental immer. Ich habe dann auch noch eine Orgel gelernt und so weiter. Das hat immer all gefallen. Mit dem Singen, das kam erst später.
Mhm. Ich meine, mit 6 Jahren Akkordeon, Schlagzeug, Trompete. Hattest du auch noch andere Interessen?
Wenig.
So Fußballschule?
Also das blieb dann auf der Strecke, so mit den Jungs Fußball spielen und mit den Mädels ins Kino gehen, war für mich nicht. Ich war dann im Keller gesessen, habe Instrumente geübt und das eine, man kann nicht alles machen.
Nee. Welche Erinnerungen hast du noch an diese Kindheit im Keller sozusagen?
Ja, es war schon immer spannend. Also mühsam natürlich, weil es ist ja nicht kein Meisterfeld vom Himmel. Man muss halt üben, wenn es noch so schwer ist. Und es nervt dann schon als Kind, wenn alle draußen sind und spielen und du musst halt, wir zahlen den Unterricht ja nicht umsonst und du musst jetzt das lernen und wie mit Hausaufgaben. Mhm. Ne?
Ja.
Das war schon mühsam oft, aber im Nachhinein hat sich's dann schon gelohnt, weil ich war dann einer der Ersten, der dann mit der Musik dann raus durfte. Mit 15, 16 durfte ich schon mal mit zum Musik machen mit meinem Musikmeister und so. Da war natürlich die Nacht lang und hat Spaß gemacht und habe mein kleines Geld schon verdient. Da gab es dann 10, 20 Mark in der Stunde, wenn man da 4, 5 Stunden gespielt hat. Dann ist man mit einem 50er mal heimkommen.
Was haben dann die Eltern gesagt? Die hatten das ja mehr als Hobby wahrscheinlich gedacht, als dass der Bub dann Geld mitverdient.
Ja, damals haben das gesagt, ja, das ist ja schön, das ist dein Hobby und mach das weiter. Das ist doch klasse, dass ich mal Berufsmusiker werde. Das hat auch niemand gedacht. Ne?
Ja. Im zarten Alter von 12 Jahren hast du ja schon Bühnenerfahrung gesammelt. Du hattest es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Das war aber doch dann eher noch die klassische Volksmusik, oder?
Das war sehr Volksmusik verhaftet, genau. Wir haben natürlich, da war die Feuerwehrkapelle dabei, die auch von Alfred Remmele damals geleitet wurde. Da durfte ich dann Trompete spielen und ein bisschen Trommel. Und dann durfte ich dann mit 12 schon die ersten Umzüge mitspielen.
Wahrscheinlich schon in Uniform, oder? Damals schon geprägt.
Feuerwehruniform, genau, die gab es damals schon in Blau mit Schulterklappen auch, so richtig schön. Die rot-weißen fränkischen Schulterklappen, ne?
Mhm.
Das war klasse. Also da als junger Mann fühlt man sich da schon ein bisschen bestätigt. Das ist schon, wenn man mit den Großen mit darf dann schon und... Das war Anerkennung und das glaube ich, inspiriert einen dann und das fördert das Talent, weil man dann einfach Spaß hat und noch mehr dabei ist. Ja. Ne?
Talent braucht's, aber ohne Förderer geht's ja meistens auch nicht. Das war in deinem Fall der Musiklehrer. Hattest du später auch noch so wohlgesonnene Menschen, die dich weitergebracht haben im Leben?
Ja, da gab's immer wieder. Also meine Eltern standen ja auch zu 100% dahinter und es gab immer wieder im Leben Menschen, die es gut mit einem meinen, das ist, darf man nicht vergessen. Das sind so kleine Mosaiksteinchen. Da gibt es jetzt nicht irgendjemanden, der jetzt mich auf den Sockel gehoben hat und gesagt, so, du bist jetzt das und das und ich helfe dir da und dahin. Das war der lange, mühsame Weg. Aber es gibt ganz viele nette Menschen, liebe Menschen, die dann immer wieder mal eine Tür aufgemacht haben und gesagt, komm, den Jungen nehme jetzt mal mit oder irgend so und der soll sich mal beweisen. Aber die Türen wurden geöffnet, das war schon wichtig.
Und dann muss man ja auch immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Bei dir war das ja schon fast eine filmreife Geschichte, oder? Der musikalische Bub wird im Skiurlaub entdeckt.
Genau, ich war mit dem Fußballverein beim Skifahren in Zirl. Damals bis bei Innsbruck und tagsüber waren wir auf der Piste und abends haben wir dann einen geselligen Skiabend gemacht, also Abriss-Ski. Mhm. Und ich habe meine Keyboards dabei gehabt, oder die Orgel damals noch, und ein bisschen Instrumente, Trompete. Ich war ja mit der Trompete schon auf der Piste tagsüber.
Ernsthaft?
Ja, runtergefahren. Okay. Während dem Fahren habe ich Trompete gespielt. Alle hinter mir her und ich und Buckelpiste rauf und runter. Wenn es mich geschmissen hätte, wäre alles kaputt gewesen.
Oh mein Gott.
Und abends saßen wir dann da, haben da gefeiert, und dann war an der Hotelrezeption war so eine kleine Bar. Und da saß ein Herr. Und dann hat er die Bedienung zu mir geschickt mit dem Zettel, ich soll da mal hinkommen. Dann bin ich hin, sagte er, ja, ich bin der Günther Schuh. Ich leite das Top-Management Tirol in Innsbruck. Ich manage die Schürzenjäger und ein paar andere interessante Gruppen. Und sowas wie dich, so einen jungen Herrn, könnte ich vermitteln. Sage ich, wie denn, wo denn? Und ja, er betreut mehrere Hotels in der Schweiz, die da so Alleinunterhalter suchen. Mhm. Und das wäre was für dich, und das könnte ich mir vorstellen. Und ich war ja gerade dabei, ich wollte als Forsttechniker weitermachen. Ich habe gerade meine Lehre als Forstwirt abgeschlossen und dachte mir, ja, was macht man jetzt? Weiter als in Richtung Förster oder erstmal das liegen lassen und gucken, ob es mit der Musik dran klappt. Dann haben wir daheim ein bisschen diskutiert, ja, hin und her. Dann hat der Vater gesagt, pass auf, der Wald steht länger, das probierst du jetzt mal aus. Ne? Dann habe ich das Auto geschenkt gekriegt von meinen Eltern, so ein Mitsubishi Pajero mit Anhänger, und mit dem bin ich dann in die Schweiz. Ich habe auch nicht viel Geld gehabt, die hätten mir jetzt nicht einmal ein richtiges Auto leisten können. Deswegen haben die Eltern haben mich immer unterstützt. Ne? Das war natürlich auch eine Riesensache. Und so bin ich dann in die Schweiz als Berufsmusiker, als Alleinunterhalter. Mit 18 habe ich mich selbstständig gemacht und meine Firma gegründet, und seitdem bin ich Berufsmusiker.
Wahnsinn. Also in der Schweiz als Alleinunterhalter mit 18 unterwegs. Wusstest du übrigens, dass der Andy Borg in Wien auch als Alleinunterhalter unterwegs war?
Ich habe es mal gehört, ja.
Ja? Ja. Also ihr habt einige Ähnlichkeiten, glaube ich.
Super, Andi, wir mögen es sehr.
Ja. Was ist denn jetzt aus den Plänen, Forstwirtschaft zu studieren, wolltest du ja eigentlich mal, ne? Was ist daraus geworden dann?
Nichts mehr. Der Wald steht immer noch, der Wald braucht mich nicht, aber ich glaube, die Musik hätte mich vermisst, weil ich habe doch einige schöne Beiträge dazu geleistet.
Wann wurde denn eigentlich aus Stefan Pössnicker der Stefan Peters?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Ich war ja als Alleinunterhalter Pfiff unterwegs. Den Pfiff kannte man bei uns regional. Also gehen wir zum Pfiff, da ist was los, hat es immer geheißen. Ne? Und dann war ich mit meiner ersten Platte in Österreich bei MCP, bei der Firma, Schallplattenfirma MCP im Ötztal. Und der Geschäftsführer meinte, also Pfiff geht gar nicht. Also Pfiff ist bei uns ein kleines Bier. Wir kennen die nicht vermarkten als Pfiff. Dann brauchen wir jetzt einen Künstlernamen für die. So hat er geredet, der Karl Kreitsch. Ja. Und dann sagt er, nimm einfach Stefan, lass mir. Nimm Peters, weil in Deutschland heißen so viele Peters, da allein sie kaufen schon 100.000 Platten, hat er gesagt. So.
Ernsthaft?
Ja.
Ich denke immer, da geht es doch dann, dass man eher einen außergewöhnlichen Namen nimmt, wenn man schon die freie Auswahl hat.
Ich wurde da so überrumpelt, und habe ich gesagt, naja, meinetwegen, mir fällt nichts Besseres ein. Habe ich gesagt, um Gottes Willen, dann machen wir es halt so. Ich habe gar keine Zeit gehabt, mir was anderes auszudenken. Mhm. Dann ist der Peters bei mir hängen geblieben. Mhm.
Als Alleinunterhalter in der Schweiz sein Geld zu verdienen, ist sicher, naja, sagen wir mal, finanziell wahrscheinlich einträglicher als Forstwirt zu arbeiten, oder? Mhm. Viel Musik, viel Feiern, aber wahrscheinlich auch viel Alkohol und sonstige Ausschweifungen.
Das definitiv. Also die Welt liegt einem zu Füßen als junger Künstler. Man muss natürlich sein Handwerk verstehen. Wenn man Pfeife isst, dann wollen sie einen auch nicht. Ne? Also man muss schon ackern dafür. Aber das Nachtleben und so weiter, wenn man da ohne Aufsicht mit 18 da in die große, weite Welt losgelassen wird, das lebt man natürlich dann als junger Bursch in vollen Zügen. Da, ne?
Über ein einschneidendes Erlebnis in dieser Hinsicht in deinem Leben müssen wir natürlich auch noch sprechen. Du hattest einen schweren Unfall, der dein Leben ja ziemlich verändern sollte. Was war passiert?
Ja, der liebe Gott hat schon ein bisschen auf mich aufgepasst. Ich musste ja nach 8 Monaten aus der Schweiz raus wegen der Aufenthaltsbewilligung. Und dann bin ich immer nach Südtirol. Und da ging die Party natürlich weiter. Wir haben immer Party gemacht, ne? Und war auch viel Alkohol im Spiel. Also man steckt es als junger Kerl natürlich weg, aber man ist schon hart an der Naht unterwegs. Okay. Und da hat man immer so Klicken, so mit 8 bis 10 Leuten, die dann immer Party machen. Und das ist halt so. Das Personal vom Hotel und der DJ. Und dann waren wir eingeladen, nachts noch auf eine Plattenparty war das scheinbar, oder Geburtstagsfeier von der Chef von Radio Meran hat da uns eingeladen, der wurde 40. Und wir haben unseren Job noch gemacht, sind dann 1:30 oder 2 dann losgefahren, und ich war Beifahrer. Und das Auto hatte Hosenträgergurte und die waren so irgendwie verknotet, ich habe mich nicht angeschnallt.
Okay.
Für die paar Meter habe ich gesagt, brauchen wir nicht. Ein bisschen angetrunken waren wir auch. Und der DJ ist gefahren, der hat dann in der Kurve, also so Serpentinen ins Tal übersteuert und wir sind in den Gegenverkehr reingerauscht.
Okay.
Und ich dann mit dem Kopf durch die Scheibe, Oberschenkelbruch und also richtig. Lag dann im Bozener Krankenhaus und dann kam die große Erkenntnis. Also wenn man 10 Tage im Krankenhaus liegt, schwer verletzt, und die ganzen Party-People sind dann wieder auf dem Berg und die Party geht ohne dich weiter. Und die kommen dann die 10 Tage nicht einmal dich zu besuchen. Kam keiner von denen. Keiner hat mich besucht. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt der Punkt, wo der Herrgott mir sagt, schau mal ein bisschen aufs Leben. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Bleib in deiner Illusion und werd vielleicht Alkoholiker oder komm ums Leben in irgendeiner Form. Oder steig aus und mach was anderes. Das waren genau die Gedanken, die ich hatte. Meine Eltern waren die einzigen, die mich besucht haben. Die fahren dann 500-600 Kilometer dahin und dann flossen Tränen.
Da weiß man, wer zu einem letztendlich hält und wer nicht. Ne?
Genau.
Ja.
Und diese Scheinwelt habe ich dann an Haken gehängt, habe die natürlich die Verträge noch erfüllt und habe dann mein erstes Tonstudio im Keller meiner Eltern. Da gab es schon eins, das war so ein Tüftelstudio, aber dann habe ich das erste richtige Tonstudio gebaut. Bin raus aus der ganzen Szene.
Bist du gläubig?
Ja. Ich bin der Meinung, also es gibt nicht den lieben Gott, der hinterm Mond auf dem goldenen Stuhl mit einem langen weißen Bart. Das ist es nicht. Ich glaube, das Universum, wir sind alle miteinander verwoben. Die Wissenschaft ist ja mittlerweile so weit, dass es auch beweisen kann, dass alles zusammenhängt. Und ich denke, Gedanken schaffen Realität. Und das, was man fühlt und anzieht, zieht man auch in sein Leben. Also das, was man wirklich fühlt. Man kann sich mit dem Kopf belügen, das hat aber keinen Einfluss, sondern nur das, was man in der Herzenergie hat. Das, was man wirklich will und was man ausstrahlt, zieht man auch wieder in sein Leben an.
Während eines Skiurlaubs als Sänger und Alleinunterhalter entdeckt, hat er in der Schweiz ein flottes Leben gelebt und prompt auch die Quittung gekriegt. Stefan Pössnicker alias Stefan Peters ist heute mein Gast im BR-Schlager-Brunch. Und wir haben ja schon über den Verkehrsunfall gesprochen, der vieles geändert hat. Danach hast du ein Tonstudio aufgebaut, zu Hause bei deinen Eltern in Treuchtlingen. Das ist ja auch nicht gerade einfach, oder? Du warst ja kein gelernter Tontechniker und auch als Produzent von Musik muss man sich ja erstmal einen Namen machen, ne?
Ja, das war die alte Schule, Learning by Doing. Heute geht man von der Schule und irgendwie auf eine andere Schule, macht eine SAE, macht einen Kurs mit und dann ist man Toningenieur, aber hat keine Erfahrung. Ne? Bei mir ging es dann den anderen Weg, den holprigen Weg, alles erstmal sich beschaffen, das erste Darlehen aufnehmen und dann Geräte kaufen, Synthes, Bandmaschinen gab es ja damals noch, Equipment, Tonstudio einrichten. Ja, und dann steht man da mit einem Berg voll Schulden und hat keine Kontakte, keine Erfolge vorzuweisen und muss erstmal hart arbeiten, um irgendwo Anklang zu finden.
Und wie hat es dann ausgeschaut, ganz konkret? Hast du Musik angeboten? Hast du gesagt, da, ich produziere mal was, magst du das nicht singen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, ich habe Songs selber damals komponiert so und Aufnahmen gemacht und dann rumgeschickt an Hinz und Kunst, an alles, was irgendwie ging, wie es jeder junge Mensch macht, der Musik erfolgreich sein will. Ja, und hat es halt probiert. Ich weiß nicht, wie viele Kartons, Kassetten ich versendet habe, damals selbst aufgenommen.
Kassetten waren das ja noch,
ja,
gell?
Noch
so die verwickelt sich
irgendwann
haben.
Irgendwann kam dann mal, das war so das erste große Erlebnis, da hatte ich einen Song angeboten, den Hansi Hinterseher, Ich suche die Sterne in deinen Augen, hieß der. Und den haben sie dann genommen und dann hatte ich so einen kleinen C in der Tür. Und über diese kleinen Kontakte, das geht dann wie so ein Netzwerk. Dann irgendwann hat man einen Fuß in der Tür und dann lernt man den kennen, dann kommt der Nächste und man lernt den kennen und der braucht was und ja, probier doch für uns auch mal was zu schreiben, war doch ganz nett mit dem Hansi und so. Und dann kommt, wenn man dann natürlich am Ball bleibt und nachliefern kann, dann gehen Türen auf.
Ganz schön Arbeit auch.
War viel Arbeit, lange Zeit.
Ne? Ja. So richtig erfolgreich warst du ja mit deinen Ballermann-Hits dann, Partymusik bis zum Abwinken. Was war damals der Reiz dran?
Ja, der Reiz war natürlich auch, wenn man Mallorca damals erlebt hat, ist ja kein Vergleich mehr mit heute, der Ballermann. Ne? Aber damals war das noch mit dem Oberbayern, mit Redshirt Contest und der Helmut aus Mallorca hat da noch gesungen und DJ Ötzi und alles Mögliche. Das war noch so richtig lustig und Party. Und dann haben wir den letzten Schwung dieser Ära noch erlebt und dann ging es aber schon mehr in diese Schalalalala-Schiene rein und da waren wir dann am Start mit Döner macht schöne, Traum von Amsterdam und was haben wir denn noch, das Fliegerlied mit Tim Toupé und also etliche Ballermann-Hits gemacht. Und da waren wir im Jahr 6-7 Mal auf Mallorca, haben die Künstler betreut und dann auch wieder Kontakte geknüpft und natürlich gefeiert.
Cooles Leben.
Ja, das war cool.
Wenn ich mir heutzutage die Stimmungslieder von Vincent Groß anhöre, ich trinke Uso, was trinkst du so, oder Aperol Spritz, das geht ja eigentlich schon wieder in die Richtung, oder?
Ja, habe ich gemacht.
Ja, ja.
Ich mag es immer noch gerne, in Ballermann oder Stimmungs. Ja. Also ich habe immer noch so ein Händchen dafür. Auch die Glühwein schenk ein und so, oder Glühwein muss sein. Das macht immer noch Spaß.
Das habt ihr ja, glaube ich, in Rekordzeit produziert, oder? Den Glühwein.
Das war ganz schnell zwischen Tür und Angel. Ja, ich brauche nur schnell einen Weihnachtssong. Ja, übermorgen ist er fertig. Ja.
Und das war dann so?
Ja, ja.
Ist aber cool geworden, muss ich echt sagen.
Ja, ich glaube, der Uso ist der erfolgreichste Titel jetzt, den Vincent gemacht hat, und Aperol Spritz, ne?
Aber Döner macht schöner hat dir ja irgendwann auch nicht mehr gereicht, muss man ja auch schon dazu sagen. Du wolltest schon ein bisschen anspruchsvollere Texte und Melodien. Was braucht's, damit dann einen Hit zu landen?
Ja, da braucht man erstmal einen vernünftigen Künstler, der den Hit nach draußen auch präsentieren kann. Was nützt dir der größte, geilste Song, wenn ein No-Name vor der Dorfgemeinde singt und keinen interessiert?
Und die hast du dann gefunden?
Ja, mit Andrea Berg. Ich liebe das Leben war der erste Song, den ich für sie damals produzieren durfte und wurde sofort zum Hit.
Das ist wahrscheinlich auch so ein Song, wo man dann besonders stolz drauf ist.
Sehr, ja.
Du schreibst ja auch für andere Schlagerstars, die Amigos, Beatrice Egli, Vincent Groß hatten wir schon erwähnt oder auch Andrea Berg. Die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, wenn man sich die jetzt mal so anschaut, auch als Persönlichkeiten. Inwiefern musst du denn da, wenn du für die schreibst, auch eintauchen in deren Leben? Oder vielleicht sogar in die Persönlichkeit.
Es geht automatisch, wenn man den Menschen ein bisschen kennt. Ich bin da sehr einfühlsam. Also ich glaube, ich kann sehr schnell Menschen einschätzen und Schwingungen aufnehmen. Also Gefühle, die ausgesendet werden, Signale irgendwie. Da bin ich recht gut drin und treffe da auch ganz schnell den Nagel auf den Kopf mit Songs irgendwie.
Mhm. Recherchierst du dann auch über deren Leben vorher, bevor du sie kennenlernst?
Also, oder wenn lässt ich du jetzt dich jemanden gar nicht kenne, schon. Ja, ja, dann schon. Aber jetzt bei Andrea brauche ich nicht viel recherchieren, die kennt man also schon. Und
wie war denn die erste Begegnung mit der Schlagerkönigin?
Ich war natürlich ehrfürchtig, also das war die Königin des deutschen Schlagers und ich bin da als kleiner Produzent jetzt da dabei und darf einen Song für sie produzieren. Das war so toll, sie war ein richtiger Kumpel, Andrea. Und wir haben ja jetzt auch wieder im Sonnenhof gespielt, dann gehen wir mit ihr Abendessen und ich habe 9 Jahre mit ihr gearbeitet, als musikalischer Leiter von den Touren auch und wir mögen uns immer noch. Dann waren wir beim Abendessen jetzt im November, da sagt sie, Jungs, der Kevin war ja dabei, ihr müsst jetzt mal so ein Oldie aufnehmen, so wie früher, so Ramona, zum Abschied sage ich dir, und so cool in eurer Art und ein bisschen DJ Bobo mit rein, lasst euch was einfallen, das müsst ihr jetzt mal machen. Dann haben wir Ramona aufgenommen und in unserem Style mit Rap-Teil, der Kevin rappt dann noch und haben es ihr geschickt. Cool, Jungs, klasse, das wird ein Hit und ich bin die Mutti. Also die Andrea ist ein wundervoller Mensch und ja, man hat immer Spaß mit ihr. Und ich war so ehrfürchtig damals, ich habe mich kaum getraut, die anzusprechen, war so lieber unter dem Tisch als über dem Tisch. Und dann hat sich echt eine Freundschaft entwickelt und das ist klasse.
Ja, Stefan, vom Performer zum Organisator, du hast die Schlagernacht in Weiß aus der Taufe gehoben. Riesen-Event, das auch 2025 wieder stattfinden wird. Warum eigentlich Weiß? Das ist doch so mit Hochzeit verbunden.
Weil wir so tolle Fans haben. Wenn wir den Platz sehen nach 3 Tagen Event, also ist ja Samstag der Haupttag mit der Schlagernacht in Weiß, da liegt nichts rum. Keine Flaschen, kein Müll, das ist alles wie so edel. Und das wollten wir einfach so beibehalten, dass man das noch ein bisschen, wie sagt man, so gemütlicher oder edler macht. Mhm. Und wenn alles weiß eingedeckt ist und jeder hat ein weißes Kleid an, die Mädels und die Burschen dann eine Jeans in weiß oder ein T-Shirt, das sieht gut aus. Und es gibt ja so mehr so White Partys. Es hat ja immer so einen Ibiza-Style, Sommer, Frische und ja, clean. Das hat mir gefallen. Deswegen die Schlagernacht in Weiß.
Und was ist, wenn einer nicht in Weiß kommt?
Na, der ist auch willkommen. Okay. Ja, es gibt immer ein schwarzes Schaf in der Herde.
Das ist auch willkommen, das ist schön.
Genau.
Am 12. Juli nächsten Jahres, da gibt es dann die nächste Schlagernacht in Weiß. Es steht schon alles?
Ja, Schlagernacht in Weiß, 12. Juli, präsentiert von BR Schlager. Mhm. Die Jungs sind ja auch wieder dabei, der Harry wird es wieder moderieren. Und was gibt es noch dazu zu sagen? Wir haben wieder ein tolles Programm. Freitags gibt es einen Rockabend. Da haben wir die Apachendaler, das ist eine Regionalband, richtig gut von uns. Mhm. Und anschließend ABCD, die weltbeste anerkannte ACDC-Coverband. Dann haben wir Samstag natürlich unsere Schlager nach den Weiß. Da sind wieder tolle Stars dabei wie Bernhard Brink, die Amigos, die Schlagerpiloten, nicht zu vergessen, Sunrise, Ramona Martinez ist dabei und viele, viele andere. Und Sonntag haben wir noch einen interessanten Frühschoppen. Und für alle, die Samstag da sind, ist am Sonntag der Eintritt frei. Also die Tickets oder die Bändchen vom Samstag nicht wegmachen und aufheben. Damit habt ihr freien Eintritt dann am Sonntag. Da haben wir unseren Stargast Stefan Ross. Da haben wir was ganz Tolles gemacht. Der hat vorher noch die Sendung immer wieder sonntags, wird dann von Rust eingeflogen und landet bei uns auf dem Platz und geht dann auf die Bühne.
Der BR Schlagerbrunch mit Karin Schubert am Mikrofon und einem absoluten Schlagerprofi auf dem heißen Stuhl. Stefan Peters steht mir Rede und Antwort. Der Mittelfranke, der heute wieder viel unterwegs ist, gemeinsam mit Kevin Marx als Duo, die Schlagerpiloten. Dabei hatte er sich ja viele Jahre auch als Produzent ins Tonstudio zurückgezogen und etliche Songs auch für andere Schlagerstars geschrieben. 2015 dann so ein bisschen die Abkehr von den stimmungsgeladenen Partyhits zum klassischen Schlager, den leiseren Tönen mit dem eigenen Album Augenblicke. Was hatte sich denn damals bei dir geändert?
Ja, ich habe den Drang verspürt, wieder mehr mich dem Schlager zu widmen. Die Partyszene und die Ballermann-Geschichte wurde mir zu laut, zu viel. Ich bin ja schon mal mit 18, damals 19, zu der Zeit, wo wir eben schon geredet haben, auch mal ausgestiegen aus dieser ganzen Partyszene. Und da habe ich dann gesagt, es ist mal wieder Zeit, einen Cut zu machen. Es wurde mir zu viel. Es hat schon wieder so Züge angenommen, feiern und Party und 5-mal, 6-mal, 7-mal nach Mallorca fliegen. Und dann musste ich einen Stecker ziehen, ein bisschen.
Lässt sich vielleicht auch nicht so mit Familie vereinbaren, oder das Leben?
Kommt auch noch dazu, natürlich. Ne?
Dann kamen so Blitzerfolge wie griechischer Urlaub oder Sierra Madre. Warum magst du eigentlich nicht mehr als Solosänger auftreten? Das hat doch eigentlich super funktioniert.
Ich wollte eigentlich komplett aufhören als Sänger. Ich habe so, ich weiß nicht wie viele tausend Veranstaltungen gemacht als Alleinunterhalter und mit der Schweiz. Ich glaube, das waren weit über 3.000, 4.000. Ich habe es noch nicht gezählt, aber sehr, sehr viele. Und irgendwann brennt man auch aus. Man wird älter und braucht es irgendwie nicht mehr so. Die Zeiten ändern sich. So die Feste, die jetzt stattfinden, die Weinzelte, die wir damals gespielt haben, da ist jetzt ein DJ drin. Mhm. Und da wird halt nicht mal der Wert auf Live-Musik gelegt. Wenn man vor jungen Leuten irgendwie als Live-Musiker spielt, wird nicht mal mehr geklatscht. Die klatschen nicht mehr, weil die Anerkennung gar nicht mehr notwendig ist.
Das läuft so nebenbei.
Dann, das läuft nebenbei mit, was der, ob da jetzt ein DJ steht oder einer, der live spielt mit dem Keyboard, sondern Alleinunterhalter. Von außen ist das für die dasselbe irgendwie. Die wollen Spaß haben und das ist eine andere Generation. Und das habe ich rechtzeitig erkannt. Ich habe vor 10 Jahren den Stecker gezogen, habe gesagt, so, meine Alleinunterhalterkarriere beende ich und ziehe mich zurück ins Studio. Ich höre auf, auch als Sänger, als Schlagersänger. Ich habe genug gespielt und reicht. Ich bleibe hinterm Vorhang. Dann habe ich ja noch die musikalische Leitung bei Carmen Nebel gemacht. Ich war schon immer gern hinterm Vorhang und als Produzent im Studio. Und das hat mir getaugt. Und dann kamen Schlagerpiloten.
Tja, dann musstest du doch wieder auf die Bühne.
Ja, der liebe Gott hat gesagt, du hast noch nicht genug, du musst noch mal raus.
Aber es macht dir ja Spaß.
Es macht Spaß.
Die Augen leuchten.
Ja, logisch.
Und dann seid ihr als Duo ja auch noch vom 29. April bis 6. Mai bei der Schlagerreise in Mallorca dabei. Ist das Ballermann-Faszinosum vielleicht doch noch nicht so ganz überwunden?
Nee, das ist die U104 Schlagerreise von Klaus Denso, da sind wir gerne dabei. Denn das sind über 1400 Schlagerfans. Das hat mit Ballermann auch nichts zu tun. Das ist in Cala Barca, das ist ein Club, Iberostar-Club. Und alle wohnen in dieser Anlage. Alle Schlagerfans sind ganz nah bei ihren Stars dabei und machen da Urlaub. Und ich glaube, 30 Künstler in einer Woche kommen da. Nino De Angelo und Bernhard Brink, wir die Schlagerpiloten, Claudia Jung. Ich weiß nicht, wer jetzt nächstes Jahr alles noch dabei ist. Und es macht Spaß. Das hat mit Ballermann nichts zu tun.
Familientreff.
Das Familientreff, Schlagerfamilie, Schlagergemeinde. Und wirklich schön.
Apropos Familie, privat hat sich ja auch einiges getan. Was machen die Kinder inzwischen? Du hast ja einen Sohn und einen Stiefsohn. Die stehen wahrscheinlich auf eigenen Füßen inzwischen, oder?
Ja, ich bin auf beide sehr stolz. Der Jan hat jetzt eine eigene Autowerkstatt. Er hat seinen Kfz-Meister gemacht, ist sehr erfolgreich. Und mein jüngerer Sohn, der Jonas, Der hat jetzt seinen Zerspannungsmechaniker gemacht, mit einem 1 abgeschlossen, bin ich sehr stolz drauf. Sind beide in der Spur und besser kann es nicht laufen.
Aber musikalisch gehen sie nicht in deine Fußspuren?
Nein, leider nicht, leider nicht. Ich glaube, der Jonas hätte sogar noch das Talent. Der hat als junger Bub hat er dann schon ab und zu getrommelt und so weiter und Interesse gezeigt, aber der sei Herz schlägt fürs Metall, der muss irgendwas formen und bauen. Ist ein Handwerker.
Die Schlagerpiloten, die arbeiten ja an einem neuen Album, das Anfang des nächsten Jahres eingesungen werden soll. Was kannst, was willst du uns schon davon sagen?
Es ist spannend. Also wir entwickeln uns ja gerne auch weiter. Ich glaube, mit dem Album sind wir jetzt noch einen kleinen Schritt nach vorne unterwegs. Jetzt dieses Mal nicht mehr so viel an den Stränden dieser Welt, sondern wir gehen jetzt mehr mit jedem Album mal in die Emotionen der Liebe rein. Also sehr, sehr viele Liebesgeschichten haben wir dabei. Also es gibt auch ein bisschen Stimmung. Auch ein Flamenco ist drauf, ein echter Flamenco. Also es ist kein verschlagerter, sondern so, da knallt es richtig. Der ist auch sehr schwer, muss man sagen. Da müssen wir noch ein bisschen üben.
Ist ja schon anspruchsvolle Musik. So.
Ja, das ist schon, das wird ein bisschen in Anspruch nehmen, die
vom
Zeit.
Vom Tanzen mal ganz abgesehen, das muss dann
das
der
muss
Kevin,
der Kevin
erleben.
Das, da bin ich raus. Nee, es wird sehr, sehr, sehr tolles Album. Ich glaube, wieder eines unserer besseren, besten wahrscheinlich, von der Musik, von der Auswahl der Songs, von der Qualität, aus meiner Sicht. Das ist ja, ich sehe es als Produzent, wie es der Konsument dann draußen oder der Fan aufnimmt, das ist ein anderes Kapitel, aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr musikalisch hochwertiges Album, was da jetzt am Start geht. Der Kevin kommt ja jetzt die Tage zum Einsingen und da sperren wir uns 2 Wochen ins Studio ein und die Plattenfirma will am 1. März schon die fertigen Bänder haben. Das heißt, ich habe Vollgas zu arbeiten und dann werden wir gleich auch Videos drehen, Musikvideos und das mit, damit wir dann ab Mai, Juni in die Werbung gehen können.
Und im Januar kommt dazu noch eine neue Single raus, einmal noch. Da geht es um verpasste Gelegenheiten. Auch ein Titel, der ja aus dem Leben gegriffen ist, oder?
Der ist ja aus dem Leben gegriffen, ja. So einmal noch jemanden, bevor er geht. Viele Menschen sterben ja und man hätte noch gerne gesagt, mein Gott, tut mir leid, was ich damals, wir hatten einen Streit, aber es hätte gar nicht sein müssen. Irgendwie so einmal noch mit dir zusammensitzen auf ein Bierchen oder einfach was mit verpasste Gelegenheiten, die nicht wiederkehren, die einfach nicht mehr kommen. Und das einmal noch ist ganz wichtig im Leben. Dass man alles sich sagt, was wichtig ist, weil es kann sein, dass wir morgen früh nicht aus dem Bett aufstehen können, das vorbei ist. Und dann haben wir es verpasst.
Ein nachdenklicher Schluss.
Sehr nachdenklich.
Hier im WR Schlager Brunch, aber auch das gehört zum Leben. Danke, lieber Stefan, für dieses ausführliche Gespräch und die Zeit, die du dir heute genommen hast.
Sehr gerne.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.